ARD. Wahlkreis Ost. Der Politik-Podcast aus Leipzig.
Hallo und willkommen zum Ost-West-Ritt durch die deutsche Politikszene. Mein Name ist Malte Pieper, ich bin Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell und wie immer an meiner Seite die Chefreporterin des Fokus-Magazins Anja Meyer. Hallo Anja.
Hallo lieber Malte, grüß dich.
Anja, bevor wir uns gleich mit unserem Gast einer Partei widmen, die jahrzehntelang den Westen unserer Republik geprägt hat. Seit der Bundestagswahl ist es, wenn man ehrlich ist, still geworden. Jetzt blitzte das Interesse nur noch mal auf, weil der noch Parteichef nach dem Einkaufen einen kleinen Hund überfahren hat beim Ausparken. Wie man aus diesem Schweigedilemma der FDP wieder rauskommt, das klären wir gleich. Aber vorher müssen wir noch auf den Kanzler schauen, Anja. Friedrich Merz, der unbeliebteste Starter aller Zeiten, jettet durch Europa, als gäbe es kein Morgen. Am Samstag dann in Kiew, großer Auftritt im Kreis der wichtigsten europäischen Lenker. Anja, hat Friedrich Merz jetzt seine Rolle gefunden als der große Außenpolitiker?
Naja, jetzt im Grunde ist das ja nichts Neues. Also natürlich fällt es schon auf, ja, dass er sofort losfährt, aber auch schon Angela Merkel hat immer auch Außenpolitik betrieben und Olaf Scholz erst recht, ja, dem war ja seine Außenministerin gar nicht so recht. Und jetzt, wir haben einen neuen Kanzler, wir haben eine angespannte Situation in der Welt und in Europa und je angespannter und komplexer die Herausforderung, desto mehr ist immer von den Kanzlern zu sehen. Und das finde ich eigentlich soweit erstmal ganz okay.
Also ich muss mir jetzt keine Sorgen machen, dass Friedrich Merz für die Innenpolitik keine Zeit mehr hat. Wir zeichnen schon Mittwochmorgen aus, ausnahmsweise. Da kommt später seine erste Regierungserklärung. Aber er hatte ja im Vorfeld schon angekündigt, dass er ganz verstärkt Außenpolitik gemacht hat, weil er sagt, Olaf Scholz hat es da nicht gebracht.
Ja, da ist ja auch gerade, finde ich, ganz gut, man kriegt ja mit, die Anspannung sozusagen, jetzt gilt's, ja, also was hat er versprochen, er hat gesagt, wir machen migrationspolitisch, wir machen die Grenzen zu und außenpolitisch, wir werden alles liefern, was Wladimir Selenskyj braucht. Ja, jetzt ist gerade die Situation, wo man sich fragt, ist das jetzt so? Und ich glaube, deshalb gucken auch sehr viele Leute sehr angespannt darauf, weil so gut kennen wir Merz noch nicht. Wir kennen ihn eigentlich nur aus dem Wahlkampf und aus seinen endlos sich wiederholenden Kandidaturen um dieses und jenes, unter anderem auch ums Kanzleramt. Ja, klingt so witzig, war überhaupt nicht witzig, aber egal. Und da ist natürlich die Frage, wie weit geht er jetzt? Und wir wissen, was wir gelernt haben aus dem Wahlkampf ist und aus der Zeit danach. Es kann mal so und mal so kommen bei ihm. Ja, also er ist noch nicht uns Wählerinnen und Wählern und uns Journalistinnen und Journalisten auch noch nicht wirklich vertraut. Also man kann ihn einfach nicht einschätzen.
Aber seine ersten Zeichen sind ja klar. Die große Freundschaft mit Emmanuel Macron, das Unterhaken von Donald Tusk in Polen mit der Botschaft, wir nehmen auch Polen wieder ernst, wo Olaf Scholz sich nicht unbedingt profiliert hat.
Das finde ich auch total wichtig. Das finde ich richtig gut, dass Merz mehr Richtung Ostdeutschland Richtung Osteuropa schaut. Ja, das ist natürlich jetzt nicht nur für uns Ostdeutsche wichtig, sondern wir haben ja gelernt aus dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, wie wichtig es ist und dass wir nicht so tun sollten, als wäre Deutschland sozusagen einfach immer nur mit Frankreich und Großbritannien verbunden, mit den westlichen Ausländern, um das mal etwas flapsig zu sagen, sondern natürlich ganz eng, wir sind auf einem Kontinent und die Nachbarschaft ist sehr gesteckt voll. Aber was, du hast ja vorher noch mal ganz kurz gesagt, dieses ist ja jetzt nur noch sozusagen auf dem roten Teppich zu sehen. Das, ich hoffe mal, dass er das auch auf dem Schirm hat, ja. Für die Leute hier im Lande sind natürlich ist es alles wichtig, ja. Aber andere Fragen sind auch wichtig.
Zumal du ja einen schönen Versprecher hattest in Ostdeutschland.
Was habe ich denn?
Da wissen wir ja, Friedrich Merz und Ostdeutschland. Man muss es den Ostdeutschen nur besser erklären. War ja sein Mantra, da haben wir
und
schon oft genug drüber gesprochen.
Von Zeit zu Zeit fahre ich da gerne hin. Ja,
genau. Terra incognita. Terra incognita, was mich zu der Frage bringt, Lars Klingbeil. Muss ich vor dem eigentlich den Hut ziehen, Anja, oder ist das der nächste Baustein im Mosaik der Politikerverdrossenheit? Da semmelt ein Parteichef die alte Tante SPD dermaßen vor die Wand. 16,4%. Man muss schon im Kaiserreich suchen, um für die Sozialdemokraten ein ähnlich schlechtes Ergebnis zu finden. Zuletzt 1887 ging es noch weiter nach unten für die SPD, beziehungsweise kam sie von noch weiter unten, weil ab dann ging es immer nach oben, also vor 140 Jahren. Und Lars Klingbeil.
Du bist ja wirklich angefasst, Malte.
Und ja, Entschuldigung, das sind Fakten und nicht mal Fake News, ja. Und der Klingbeil macht einfach weiter, als wäre nichts gewesen, reißt die SPD auf 19. Jahrhundertniveau. Der steigt sogar noch zum starken Mann auf. Bin ich da jetzt einfach mal wieder nur ein bisschen empfindlich oder ist das inzwischen ganz normal, dass man die Dinge vor die Wand fährt und einfach so weitermacht, als wäre nichts gewesen?
Also ich finde es schon, ich meine, 140 Jahre, da war ja die SPD gerade erst gegründet fast. Also sie war schon ein paar Jährchen alt, aber es ist schon interessant, dass dich das so dermaßen mitnimmt. Aber also mal ehrlich, was hätte Lars Klingbeil tun sollen?
Naja, sagen wir es mal so, Anja, wenn ich in meinem Tennisverein es schaffe, die Mitgliederzahl von 480 auf 210 runterzudrücken, dann werde ich nicht noch befördert zum Vorsitzenden des Landestennisverbandes.
Ach, das ist ein schönes Bild. Interessant, dass du Tennis spielst.
Ja, ich komme aus dem Westen, das weißt du doch.
Ja, genau, das hast du jetzt gesagt. ja, aber es gibt auch solche Fälle, der Tennisverein wählt den erfahrenen und mit allen Wassern gewaschenen Vereinsvorsitzenden wieder, weil er ihnen verspricht, dass er die Sache besser macht. Schönes Bild eigentlich. Also, und er scheint nicht alles, also auch in eher persönlich, als Abgeordneter, als Politiker, scheint nicht alles falsch gemacht zu haben. Also sein Wahlkreis in Niedersachsen hat er, glaube ich, mit, ich weiß nicht, Mitte 30% direkt gewonnen. Und wenn wir von seiner Co. sprechen, Saskia Esken, die ist mit 17% gewählt worden. Ich sag das ja nur.
Ich wollte gerade sagen, also jetzt muss
ich. Ich höre all diese Kritik, ja. Aber was hätte die SPD tun sollen? Den 100. neuen Vorsitzenden mit 100% wählen und dann sagen, jetzt wird alles besser. Sie nehmen halt den sie haben, der.
Teflon Lars.
Teflon Lars oder ich weiß nicht, da gibt es so eine schöne Abkürzung, irgendwie Lars Freunde oder so, diese Gruppe, die er jetzt da ins Kabinett geholt hat, Lars seine Freunde. Ich finde nach wie vor, die SPD ist in einer Situation, in der sie sich, da hat sie gar keine Kraft jetzt irgendwie groß, also das kriegst du nicht quasi über Gesichter hin. Und Klingbeil ist ein erfahrener Parteivorsitzender. Dass er in seiner Amtszeit das Ding voll vor die Wand gefahren hat, ist ihm, glaube ich, selbst klar. Er hat eine Zukunft, muss man auch mal sagen. Er ist noch relativ jung, ist halt nicht so ein alter Kempe. Und er hat ins Kabinett jetzt erstmal relativ jüngere Leute. Naja, das stimmt jetzt auch nicht ganz. Ich will ihn auch nicht bis zum letzten Punkt verteidigen.
Du hast schon recht. Angst.
Nein. Wir müssen den Widerspruch gegeneinander hier nicht durchzelebrieren, auch wenn wir ihn gar nicht haben. Ich sehe, was du sagst und ich bin ja auch deiner Meinung, aber ich glaube, er war, um mal Angela Merkel zu zitieren, alternativlos.
Aber da trotzdem wird doch der Feminist in mir wach, wenn ich mir angucke, wie mit Saskia Esken umgegangen worden ist. Das war ja nun, jetzt ist sie nicht der Schambolzen in Person. Aber es ging doch in diesem ganzen Wegsägen von Frau Esken nur noch auf die Person. Da wurde doch inhaltlich überhaupt nicht mehr argumentiert. Sie hatte doch eigentlich keine Chance.
Ja, also da sind wir mal beieinander. Ich finde auch, also ich bin da vielleicht auch manchmal überempfindlich, aber ich glaube, das hatte wirklich was Frauenverachtendes, was wir da gesehen haben. Alte Frauen müssen weg, wenn du irgendwie gefragt hast, warum eigentlich? Ja, also die sind ja gemeinsam verantwortlich für dieses Wahlergebnis. Dann heißt es, habe ich selbst gehört, die nervt. Ja, fällt einem bei Frauen immer ein bisschen eher ein, ja, und das finde ich auch richtig schwierig, also ich glaube, sehr viele Frauen riechen das auch und finden das sehr unangenehm und ich erinnere an Andrea Nahles, die auch mal Parteivorsitzende war und von ihrer Partei weggesägt wurde in einem Furor, ja, heute ist sie irgendwie die heilige Andrea von der Arbeitsagentur. Aber damals konnte sie gar nicht schnell und auch mit diesem Argument, ja, die nervt. Natürlich, ja, die hatte eine furchtbare Stimme und Saskia Esken ist auch nicht gerade, wie du sagst, kein Schambolzen. Aber da zählt es doppelt und dreifach bei weiblichen Politikerinnen und das macht mich auch fuchsig. Also das macht mich sauer, ja. Und wenn man jetzt mal guckt, wer folgt auf Saskia Esken, dann ist das Bärbel Baas, ja. Und nach dem, was wir jetzt gerade erlebt haben mit Saskia Esken, fürchte ich, dass auch Bärbel Bass irgendwann in diesen Tunnel gerät, ja, in diese harte SPD-Handhabung. Von der darf man auch nicht ausgehen, dass die jetzt so das Salatblatt, also das hat, glaube ich, Clara Geiwitz mal über ihre Co-Vorsitzendenkandidatur neben Olaf Scholz gesagt, das Salatblatt an Olafs Seite. Aber die wird auch kein Salatblatt an Lars Klingbeils Seite sein, ja. Die wird auch hart sein. Und das ist jetzt auch keine handzahme SPDlerin, sondern eher wirklich eine vom alten Schlag. Aber reicht das? Also die SPD neigt ja wirklich dazu, ihre Frauen dann richtig zur Hintertür rauszujagen, wenn irgendwas nicht läuft, ja? Während vorne noch die Jungs stehen und irgendwie unsolidarisch sind. Ich finde es auch ein bisschen schwierig. Also um nochmal auf Esken und Klingbeil zurückzukommen, mir hat da der eine wirklich gute Satz von Klingbeil gefehlt, ja, der die Sache ein bisschen ehrenhaft für Saskia Esken gemacht hätte.
Aber dann bleiben wir doch gleich bei weiblicher Politik. Lass uns zur FDP kommen. Für die FDP geht es ja im kommenden Jahr um alles. Und in der FDP wird auch gerade schon wieder kräftig sortiert. Im nächsten Jahr dann Landtagswahlen in 4 Bundesländern. Nach der verlorenen Bundestagswahl sucht man eine neue Spitze. Man glaubt, sie jetzt auch gefunden zu haben. An diesem Freitag treffen sich die Liberalen zum Bundesparteitag. Neuaufstellung heißt das immer so schön. Wenn du darauf schaust, ist das ein wirklicher Neuanfang der Partei?
Naja, Wolfgang Kubicki hat schon gesagt, dass er gerne stellvertretender Bundesvorsitzender werden möchte. Das klingt natürlich überhaupt nicht danach. Also das lässt Schlimmes befürchten. Mitleid ist blöd, ja, in der Politik. Aber mir tut das manchmal fast ein bisschen leid, ja. Das ist, man versucht mit so einer Restwürde nach diesen 4,3% bei der Bundestagswahl jetzt so ein, ja, wie du sagst, Neuaufstellung. Das ist natürlich gewagt. Ich sehe das noch nicht, muss ich sagen. Die FDP hat gerade so den Status einer Lachnummer, wobei mir da, ich finde das eher bitter, muss ich sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da drauf rumtanze, sondern eher denke, mein Gott, da werden eben Geschichten erzählt, wie Christian Lindner einen kleinen Pfiffihund überfährt. Das ist natürlich das Niveau, auf dem keine ehemals Regierungspartei verhandelt werden sollte.
Bei uns im Osten regiert die FDP ja nur in Sachsen-Anhalt mit und deren Führungsspitze hätte es Ende April fast hinweggefegt. Landeschefin Lydia Hüskens, die auch Infrastrukturministerin in Magdeburg ist, wurde bei ihrer Wiederwahl ohne Gegenkandidat mit 61% nach Hause geschickt und in bester Grünmanier diktierten die Delegierten der Landesvorsitzenden gleich noch mit ins Stammheft, dass sie sich nach der Landtagswahl entscheiden muss, so sie wieder bei 5% landen, nämlich Trennung von Amt und Mandat. Das riecht nach liberaler Revolution, kann das Ganze ein Vorbild sein für den Bund. Und bei uns ist jetzt der Mann, der die Revolte angezettelt hat, der Vorsitzende der Jungliberalen in Sachsen-Anhalt, Moritz Eichelmann. Guten Morgen, Herr Eichelmann.
Guten Morgen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Herr Eichelmann, jetzt kennt man Sie nicht. Ich habe ein bisschen was gesucht über Sie und wir wollen Sie doch einfach mal hören.
Ey Moritz, was machst denn du hier?
Ich? Ach, ich klebe mir nur ein neues Kennzeichen dran. Denn ich will in Urlaub fahren und habe keine Lust, dass Sachsen als Innenministerin Tamara Zichang weiß, wo ich hinfahre. Warum mache ich das? Ganz einfach, die Frau ist mal wieder auf eine wahnwitzige Idee gekommen. Sie möchte nämlich einfach mal so mir nichts, dir nichts, die Bürger in Sachsen-Anhalt und alle, die so bei uns durchfahren, mit der Kennzeichenüberwachung auf den Autobahnen, auf die Bundesstraße überwachen. Warum will sie das? Naja, sie hat Angst vor gewaltbereiten Hooligans, die in Sachsen-Anhalt irgendwie Unwesen treiben sollen und angeblich gefährlich sind. Und für uns jungen Liberale ist ganz klar, erstens, Pyrotechnik ist kein Verbrechen und zweitens hat diese Kennzeichenüberwachung nichts mit Schutz der Bürger zu tun. Das ist einfach nur da, damit Tamara Zichang als Innenministerin ihre Überwachungsfantasien weiterhin ausleben kann.
Das kann man auf ihrem Twitter-Account finden. X heißt das Ganze, ja. Die ganze Veranstaltung ja heute. Back to the roots ist ihr Motto, ja? Also Grundrechte.
Naja, ich würde vielleicht anfangen, was Sie vorhin in der Anmoderation gesagt haben. Eine Partei, die jahrzehntelang Westdeutschland geprägt hat. Man muss ja auch durchaus anerkennen, dass die Liberalen und auch unter Hans-Dietrich Genscher, auch eine FDP, durchaus in den neuen Bundesländern bei uns in Ostdeutschland sich honorig gemacht hat. Also im Widerstand gegen die SED-Diktatur dann den liberalen Block hochzuhalten, um auch eine Alternative dazu zu bieten, eine legale, glaube ich, ist was ja, der Geschichte bei uns doch sehr anträchtig ist.
Darf ich da einmal kurz dazwischen grätschen? Anja, wenn du dich dunkel erinnerst, du hast ja die DDR noch rauf und runter erlebt. War die LDPD der große liberale Block, der die SED eingegrenzt hat?
Nein, natürlich nicht. Das ist jetzt aber ein bisschen gemein, den Armen. Herr Eichelmann, wie alt sind Sie? Wenn ich mal fragen darf.
20 Jahre alt.
Ja, sehen Sie das? Also die LDPD war eine Blockpartei nach Strich und Faden. Die waren jetzt nicht so in großer Opposition. Das kann man wirklich nicht sagen. Sind auch nicht groß aufgefallen durch großartige widerständige Aktionen. Aber gut, es stimmt schon, Hans-Dietrich Genscher war im Osten schon wirklich, der galt so ein bisschen als einer von uns. Und als er dann auch noch 1989 in die Prager Botschaft gefahren ist, das sind natürlich Momente, die FDP in Ostdeutschland groß gemacht haben. Das ist schon so und die auch bleiben.
Die FDP hat ja dann bei der ersten gesamtdeutschen Wahl 1990 auch ein Direktmandat gewonnen, das einzige Direktmandat seit der Wiedervereinigung in Halle. Das hat eben sehr viel mit Hans-Dietrich Genscher zu tun. Ist das, man konnte bei ihrem Parteitag vor 2,5 Wochen auch hören, dass eine Delegierte sagte, es wird kein Hans-Dietrich Genscher mehr kommen, es wird auch kein Guido Westerwelle mehr kommen, es wird niemand kommen. Jeder von uns muss jetzt ein bisschen Genscher werden.
Ja. Ich glaube, das ist eine, eine zutreffende Beschreibung. Das war gerade die Kollegin aus Halle, die dort Kreisvorsitzende ist, die sich also auch, glaube ich, damit ganz gut auskennt. Und die Frage ist natürlich, was kommt jetzt auch nach Lindner? Ne? Lindner hat jetzt die Partei auch über viele Jahre geprägt als Vorsitzender, als Spitzenkandidat, als Minister. Und die Frage ist, was kommt jetzt? Ja, kann auch gerne eine Frage von Back to the Roots sein, kann auch eine Frage sein, wo wollen wir hin, wer sind wir überhaupt und was wollen wir auch in Zukunft machen, wie wollen wir uns als Partei auch etablieren. Mhm. Und da ist eben auch gerade so diese Frage, was in dem kurzen Video oder in dem kurzen Audioclip gerade rauskam, sind wir eine Partei, die sich für die Bürger in diesem Land stark macht, die sich für Bürgerrechte stark macht, die sich gegen einen übermäßigen Staat stellt und die eben auch dem Staat sagt, bis hierhin und nicht weiter. Und ich glaube, das ist ein Weg, wo man auch bei uns in der FDP, auch wir jungen Liberalen, definitiv Nachholbedarf haben und den haben wir angestoßen vor 2,5 Wochen.
Darf ich Sie was fragen, Herr Eichelmann? Also das klingt ja jetzt irgendwie alles so ein bisschen anti, ja. Jetzt mal ernsthaft, wenn Sie jetzt drei Begriffe nennen müssten, dafür stehen Sie jetzt als FDP. Ist das jetzt eine Frage der Suche innerhalb der Partei, die jetzt quasi in einem Prozess ist? Oder könnten Sie das beantworten? Also Grundrechte klingt super, ja, aber Datenschutz klingt schon wieder total kompliziert, ja. Also das ist nicht, das kann man nicht essen. Und deshalb frage ich Sie mal, in welche Begriffe würden Sie das kleiden? Den Kern Ihrer Partei, warum FDP?
Naja, man kann das ganz, ganz plakativ machen, Freiheit in allen Lebensbereichen, Freiheit auf ganzer Linie. Also das Motto haben auch wir Jungliberalen in Sachsen-Anhalt uns gegeben, zu sagen, wir wollen, dass der Mensch so leben kann, wie es für ihn am besten ist. Natürlich, die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo sie die Freiheit eines anderen wieder einschränkt. Ich bin definitiv dafür, dass im Internet die gleichen Freiheitsrechte gelten, wie sie auch auf offener Straße gelten. Ich bin dafür, dass, jetzt kann man das natürlich ein bisschen mit diesem, wie soll ich sagen, Kampfbegriff, aber die Menschen dürfen essen, was sie wollen, die Menschen dürfen fahren, was sie wollen. Das sind alles Sachen, wo wir natürlich dafür sind. Man muss aber auch ehrlicherweise.
Die dürfen auch Pyrotechnik verwenden, wie oft sie wollen.
Pyrotechnik, gerade das ist ein Thema, was auch uns Liberale umtreibt. Erstaunlicherweise, aber gehört auch für uns und für die jungen Liberalen eben ganz stark auch zu einer lebendigen.
Viele Freunde machen bei der etwas älteren Bevölkerung.
Zu einer lebendigen Fankultur dazu. Und wir sehen es ja heute, um auf dem Thema vielleicht kurz zu bleiben, die Leute machen es ja trotzdem. Also es scheint ja nichts zu helfen, es konsequent und immer wieder zu verbieten. Die Stadien sind trotzdem feuerrot oder rot-weiß, wenn man nach Magdeburg schaut. Und ich glaube, dann ist der Weg dahin, einen kontrollierten Umgang damit zu finden. So übrigens auch beim Böllerverbot generell.
Naja, ich höre, was Sie sagen. Das hat jetzt gar nichts irgendwie so Frau Fußball bäh zu, sondern ich finde einfach, Sie haben ja gerade selber eingeschränkt sozusagen Freiheitsrechte, die andere nicht beeinträchtigen. da sehe ich, das sehe ich ganz anders. Also ich finde gerade die Hooligan-Kultur zum Beispiel wirklich bedrohlich und auch den Rechtsstaat in Teilen unterwandernd. Aber bitteschön, machen Sie mal weiter damit. Ja, das finde ich, tut mir leid, dass ich da so ein bisschen picky werde gerade. Aber das sind so Sachen, wo ich denke, wofür tretet ihr ein? Für Pyrotechnik? Na, ich weiß nicht. Also ist das das? Sachsen-Anhalt ist ein gar nicht so strukturschwaches Land, wie man immer denkt. Das muss man jetzt auch mal sagen. Ja, es ist ja immer vor Ort dann ganz anders. Aber es ist jetzt auch nicht gerade, sind jetzt auch nicht gerade die blühenden Landschaften, ne, von denen Kohl mal gesprochen hat.
Das stimmt.
Wo ist denn da Ihr Point?
Da gebe ich Ihnen recht. Wir sehen es aber auch gerade in Sachsen-Anhalt in einem Flächenland eben, dass dort auch Mobilität ein ganz wichtiges Thema ist. Ne? Also mit Mobilität steht und fällt auch die persönliche Freiheit. Und wenn kein Bus kommt, aus verschiedenen Gründen, dann muss es das Auto geben. Dann kann man sich wieder anschauen, was kostet denn eigentlich heutzutage für den Otto Normalbürger das Auto voll zu tanken, um dann damit jeden Tag eine Stunde zur Arbeit zu fahren. Dann muss man überlegen, wie oft kommt der Zug im Nachbarort und gibt es denn überhaupt noch einen Supermarkt, in dem man einkaufen kann? Also all das sind Sachen, die wir natürlich auch auf dem Schirm haben, wo man eben auch ganz klar sagen muss, das unterscheidet uns auch von den westdeutschen Kolleginnen und Kollegen.
Interessant. Also das würde ich jetzt bestreiten. Ich will jetzt auch gar nicht mich da mit Ihnen so im Klein-Klein verlieren, aber das erzählt Ihnen jemand aus Niedersachsen ganz genauso. Also das ist, finde ich, kein pur ostdeutsches, also was Sie jetzt sagen, ja, öffentlicher Nahverkehr, angewiesen sein aufs Auto, gibt es noch den Supermarkt, also Strukturprobleme, das haben Sie nicht exklusiv, würde ich mal sagen.
Na, vor allen Dingen ist es ja erstmal noch nur eine Problembeschreibung. Also mich würde jetzt die liberale Lösung interessieren, weil wenn das Auto die Freiheit ist, ohne jetzt mal zu werten, mit welchem Antrieb dieses Auto fährt. Eine Freiheit habe ich tatsächlich nur, wenn ich auch bezahlen kann, das Auto voll zu tanken. Und wenn die Tankfüllung so teuer ist, wie sie ist, heißt das in der liberalen Lösung, dass sie den Sprit subventionieren oder dass sie den Strom dafür subventionieren. Was heißt denn das? Heißt das, sie wollen mehr Geld in den öffentlichen Nahverkehr stecken, damit der Zug dann doch häufiger kommt. Was heißt es in der Konsequenz, wenn wir bei der Problembeschreibung sind?
Die Konsequenz daraus ist ganz stark nicht, dass wir anfangen, alles Mögliche zu subventionieren. Also wenn man sich anschaut, was mit dem Tankrabatt während der ersten Monate oder während der ersten Zeit des Ukraine-Kriegs passiert ist oder mit dem Industriestrompreis oder, es gibt ja diverse Beispiele schon, dann glaube ich, kann das nicht die Lösung sein. Man muss durchaus sehen, dass wir in Sachsen-Anhalt, auch in Leuna mit der Infra-Leuna dort vor Ort, natürlich ein unglaublich energieintensives Unternehmen haben, was auch mit den hohen Energiepreisen zu kämpfen hat.
Ich bin jetzt gespannt, wie Sie zur Tankfüllung zurückkommen.
Ja, absolut. Das Problem ist ja, dass der Staat ja selbst entscheiden kann, in gewisser Weise, wie viel der Tank kostet. Also wenn man sich anschaut, wie viel prozentual die Steuern auf die Tankfüllung sind, dann ist das etwas, wo einem doch durchaus schwindelig werden kann. Wenn man sich anschaut, wie viel der Staat von meinem Lohn jeden Monat mir abnimmt, für Rente, für Sozialversicherungsbeiträge, für generell alle Lohnsteuern, die damit drauffallen. Und wen es dann am Ende trifft, dann ist auch das ein Punkt, wo eine liberale Lösung sein kann, auch über Einkommensgrenzen und über Schwellenwerte nachzudenken. Und
das habe ich nicht verstanden. Über Einkommensgrenzen und Schwellenwerte nachzudenken. Also jetzt wirklich, was meinen Sie damit?
Naja, am Ende muss man sehen, wenn den Leuten das Geld im Portemonnaie fehlt, ist es vor allen Dingen, sage ich mal, weil die Lohnnebenkosten so hoch sind. Weil es dafür sorgt oder weil der Staat dafür sorgt, dass an immer neuen Stellen immer noch Geld mit abgezogen wird. Dann gibt es noch höhere Preise für erneuerbare Energien. Dann soll das Geld vielleicht über krude Wege wieder zurück zu den Bürgern gelangen. Das sind dann 3-4 Euro. Also ich glaube, da hat der Staat ein generelles Problem, was das Ganze angeht und muss da in Zukunft noch mit dran handeln. Und noch ein Wort vielleicht zum öffentlichen Personennahverkehr. Ich bin großer Freund des Deutschlandtickets, aber man muss durchaus sehen, wem hilft es denn? Also hier in Leipzig oder auch in Berlin, da funktioniert es sehr gut. Da bin ich auch sehr froh, das zu haben. Da muss ich mir in der S-Bahn kein Ticket holen. Das macht es einfacher. Aber auf dem Plattenland in der Altmark und de facto zahlen das auch alle Leute dort mit, weiß ich nicht, wie sinnvoll dort diese 58 Euro pro Monat sind. Und auch das nimmt natürlich Spielräume, auch für Landespolitik, auch für Verkehrsunternehmen, dort ja mit zu investieren.
Naja, gut, also in der Altmark kenne ich mich jetzt zufällig ein bisschen aus. Also da gibt es ja dann diesen Rufbus und so, aber egal.
Gut, der Rufbus ist ja auch dadurch ein Instrument, weil dort die Strukturen trotzdem zu schwach sind. Und ich meine, auch da ist dann wieder der Rufbus, ich kenne es bei mir aus dem Saalekreis, der Rufbus ist dann auch ein Instrument, was man bestenfalls einen Tag vorher anmeldet. Mit Mobilität und Freiheit hat das dann relativ wenig zu tun, muss man ehrlicherweise sagen.
Naja, ich glaube eine Stunde vorher. Also wir wollen es jetzt mal nicht übertreiben.
Am Wochenende schon Tag vorher.
Aber wir sind wieder nur bei Problembeschreibung.
Wir sind hier so bei Klein-Klein, genau.
Also ja. Das erstmal nur zur Erklärung nochmal, das 58-Euro-Ticket verdanken wir einem Verkehrsminister der Freien Demokratischen Partei.
Richtig.
Jetzt haben wir also schon festgestellt, dass in der Altmark die Leute ein Ticket mitbezahlen, was sie gar nicht brauchen. Was ist denn die Konsequenz daraus? Wir schaffen das 58-Euro-Ticket wieder ab oder Sie haben gerade schon gesagt, wir müssen im Grunde genommen nur in Anführungszeichen die Steuern beim Sprit senken, dann wird der Sprit günstiger in der Hoffnung, dass die Mineralölkonzerne nicht hintenrum wieder dann den Gewinn abzwacken. Also mir ist immer noch nicht, wirklich noch nicht ganz klar, wir versuchen ja gerade die neue Politik der FDP zu suchen. Wie sieht sie denn dann beispielsweise beim Verkehr aus, konkret?
Gut, man muss dazu sagen, dann haben wir beide gerade was gemeinsam, wir suchen sie alle. Ja, also wir müssen uns alle Gedanken machen, wo es denn hingehen soll und wo am Ende die Liberalen, die FDP auch in Deutschland, auch in Sachsen-Anhalt steht. Sie haben es jetzt deutlich verkürzt dargestellt. Also ich glaube nicht nur, dass es notwendig ist, beim Sprit die Steuern zu senken. Es geht in alle möglichen Lebensbereiche. Können wir auch über Mehrwertsteuer nachdenken, können wir über Sozialversicherungsbeiträge nachdenken. Aber das an Rande geschoben, das macht die Bundes-FDP. Ich glaube durchaus, dass es kein Weg ist, das 58-Euro-Ticket abzuschaffen. Beziehungsweise genau da liegt ja die Krux. Also 58 Euro sagt ja die Politik. Warum hat denn Politik da einen so großen Einfluss drauf? Warum können denn nicht Verkehrsunternehmen untereinander aushandeln, was es im Endeffekt kosten würde? Wir sehen,
um Gottes Willen, dann geht's wieder los. Dann muss man wieder, kommt man wieder nicht an die Ostsee, sondern
nein,
muss irgendwie
keineswegs.
An der Kreisgrenze.
Es geht dabei darum, dass die Politik Preise vorgibt. Preise für dieses Deutschland-Ticket und damit künstlich eingreift. Künstlich eingreift, sicherlich mit dem Aspekt, dass es für alle Leute bezahlbar ist. Auch das 9-Euro-Ticket war ja genau so eine Erfindung. Man muss ja aber auch da sehen, die Verkehrsunternehmen ächzen eben darunter und für die Verbraucherinnen und Verbraucher besteht damit trotzdem jedes Jahr noch irgendwie eine Unsicherheit. Also was nicht sein kann, ist, dass Politik stumpf festlegt, das Ticket kostet jetzt 49 Euro, 58 Euro, whatever. Ich glaube, da können die Verkehrsunternehmen durchaus selber mit aushandeln.
Ja, aber das Problem ist doch, im Grunde genommen, ist doch für meine Begriffe, ist das 58-Euro-Ticket ein schöner Beleg dafür, wofür man eigentlich die liberale Partei bräuchte, weil das Wissing ja eigentlich angetreten ist mit dem damals 49-Euro-Ticket, um das gesamte System zu reformieren, indem er gesagt hat, klar, das kann sich so nicht tragen, wir müssen Länder und Kommunen zwingen, ihre Strukturen zu verschlanken. Was ist passiert? Allein hier in Sachsen haben wir, glaube ich, weiterhin 5 oder 6 Nahverkehrszweckverbände, wo irgendwelche Landräte in Aufsichtsratsposten sitzen und schön irgendwas vor sich hin verwalten. Aber an den Strukturen hat sich ja im Grunde genommen nicht viel geändert. Sind wir da nicht wieder beim Kern des Problems, bei einem für meine Begriffe in weiten Teilen reformunfähigen Land?
Ich weiß.
Sie, im Grunde genommen haben Sie ja genauso angesetzt. Sie haben ja gesagt, will ich die Verkehrsunternehmen zwingen, sich zusammenzusetzen, auszurechnen, wie viel Geld brauchen sie. Und dann schauen wir, was der Preis am Ende ist. Also wie viel Druck muss man denn machen, um zu sowas eigentlich hinzukommen?
Was Wissing gemacht hat, ist ja, glaube ich, ganz, ganz einfach und auch richtig gewesen, diesen ganzen Tarifdschungel kurz und klein zu hauen. Und ich glaube, dass das auch bei den Leuten genauso angekommen ist. Was mein Punkt ist, ist, dass sich Politik aus diesen Preisverhandlungen raushalten soll und die Verkehrsunternehmen dann dort entscheiden können, durchaus, was haben sie für Investitionsbedarf, wo muss der Bund mit beisteuern, ja, die angeblich private Bahn spielt da immer mit rein. Das ist der Punkt. Und Deutschland hat in den letzten Jahren sich ganz schön bequem gemacht. Deutschland hat sich's zu einfach gemacht, wenn es darum ging, Strukturreformen überhaupt zu überlegen, überhaupt anzustoßen. Auch Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen, auch da müssen Reformen auch im Staatsaufbau, auch in der Struktur eines Staates stattfinden. Ich meine, Sachsen-Anhalt ist das Einzige, was wächst in den letzten 10, 15 Jahren, der Staat. Keine Wirtschaft, kein Unternehmertum, keine PISA-Abschlüsse. Das ist wahrscheinlich auch Teil von des Pulitz Kern, sage ich mal.
Das, was Sie mir gerade sagen, erinnert mich aber immer noch sehr genau an das, was ich eigentlich von der FDP schon seit langem höre. Also wir versuchen ja gerade den Neuanfang oder neue Schwerpunkte zu suchen. Jetzt, was ziemlich neu war in Sachsen-Anhalt, ist ja, dass Sie mit Ihrer Initiative dafür gesorgt haben, Amt und Mandat bei der FDP zu trennen. Das, was also die Grünen lange vorhatten, was es bei der Linkspartei gibt. Warum muss man Minister und Abgeordnete quasi in den Aufgaben auseinanderziehen, wenn man mal außer Acht lässt, dass man nur weniger Abgeordnete hat und deshalb einfach mehr Arbeit auf jeden Abgeordneten, auf die restlichen Abgeordneten anfällt, wenn zwei Minister auch noch Mitglied der Fraktion sind, weil die eben in die Ausschüsse nicht kommen, sondern als Minister ja beschäftigt sind. Ich glaube, es ist ja nicht vorstellbar, dass die Infrastrukturministerin nebenbei noch im Petitionsausschuss sitzt und da ihre Arbeit macht. Worauf ich hinaus will ist, warum setzen Sie sich auf diese alte grüne Idee, wir trennen Amt und Mandat?
Vollkommen richtig ist, dass die Ministerin am Ende auch ihren Teilbereich abdeckt und eben nicht noch zusätzliche Aufgaben innerhalb der Fraktion übernimmt. Warum auch, beziehungsweise wie auch, ist ja durchaus auch ein Job, der anspruchsvoll ist und der ein riesiges Arbeitspensum mit sich bringt. Warum wir das machen, ist ganz klar. Wir haben uns nach der Bundestagswahl zusammengesetzt als Landesvorstand der Jungen Liberalen und überlegt, woran hat es gelegen? Und immer wieder wurde auch zu Recht die Rolle Lindners in der Bundesregierung kritisiert, weil man gesagt hat, hier, der Lindner als Parteivorsitzender versucht, Opposition in der eigenen Regierung zu sein. Und die Ampel ist nicht allein an Lindner und seiner Doppelfunktion gescheitert. Das wäre, glaube ich, zu kurz gegriffen. Aber man muss sehen, dass auch mit einem Generalsekretär Buschmann dann, um auf diese Persönlichkeit zu sprechen zu kommen, auch da wieder eine Verkettung von Ministeramt und von Parteifunktionsamt ist. Das sorgt dafür, wir sehen es in Sachsen-Anhalt ganz klar, dass die alte Tante SPD, wir haben vorhin drüber gesprochen, uns regelmäßig am Nasenring durch die Manege führt, uns vorführt und das ohne Probleme. Warum? Weil dort Ministeramt und Parteivorsitzendenamt getrennt sind. Und das kann nicht unser Anspruch sein, in meinen Augen.
Ich fasse mal kurz zusammen, ob ich es richtig verstanden habe. Sie sagen, rein menschlich fällt es einem ja schon schwer, wenn man nicht zu Schizophrenie neigt, seine eigene Arbeit zu kritisieren. Heißt, einer FDP-Landesvorsitzenden fällt es natürlich schwer, die Arbeit der eigenen Regierung zu kritisieren, in der sie selbst auch drin sitzt. Deshalb Trennung von Amt und Mandat.
Ja.
Man muss ja an eins noch erinnern, Sie haben ja in Sachsen-Anhalt sowieso eine Sondersituation, die es, glaube ich, auch in keinem anderen Bundesland gibt. Man braucht die FDP eigentlich gar
Richtig.
Nicht.
Richtig, ja.
Also die FDP ist quasi sowieso das dritte Rad am Wagen. Also CDU und SPD verfügen über eine Einstimmenmehrheit im Magdeburger Landtag. Und ich kann mich daran erinnern, weil ich nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt war, auch Frau Hüskens, ihrer Parteivorsitzende, war damals nicht ganz klar, warum Herr Haseloff sie unbedingt dabei haben wollte.
Das ist gar nicht so schwer. Haseloff hat seinen Laden nicht im Griff.
Muss ich nicht sagen?
Nee, das da kein Problem. Haseloff hat seinen Laden nicht im Griff und das ist Land auf Land bekannt. Also wir schauen alleine auf die Debatte mit Ex-Minister Starknecht damals. Das ist augenscheinlich.
Dem vorgeworfen wurde, in Richtung AfD zu blinken. Wir hätten mit Frau Hüskens auch gerne darüber gesprochen. Sie hatte uns auch zugesagt, hat dann aus, ich will nicht sagen merkwürdigen Gründen, relativ kurzfristig abgesagt. Aber wenn wir doch bei dieser Sondersituation in Sachsen-Anhalt mal bleiben. Wir haben vor ein paar Wochen mit dem Fraktionsvorsitzenden der AfD, mit Ulrich Siebmund, gesprochen, der jetzt auch offiziell Spitzenkandidat ist, Kandidat für das Amt des Ministerpräsidenten. Man kann sich das nochmal nachhören in der ARD-Audiothek. Der sagte uns, wir spielen jetzt auf absolute Mehrheit, die er für die AfD holen will. Daraufhin habe ich dann gesagt, naja, also sie hatten jetzt bei der Bundestagswahl 37% und bis zu 50 ist es ja noch ein ganzes Stück. Daraufhin hat er gelacht und gesagt, naja, brauchen wir ja gar nicht, Herr Pieper. Wir brauchen 41, 42, 43%. Wie kommt er darauf? Es kommt darauf an, wie viele Parteien an der 5%-Hürde scheitern. Umso einfacher wird es, eine absolute Mehrheit zu holen. Dieter Althaus von der CDU hat in Thüringen mal mit 43% eine absolute Mehrheit erreicht. Also die AfD hat es nicht so weit. Und wenn wir mal so ein kleines Rechenbeispiel machen, in einem polarisierten Wahlkampf zwischen AfD und CDU erreicht die AfD 42%, die CDU 28% und die Linke, die einen Lauf hat, 12%. SPD, BSW, Grüne, FDP scheitern an der 5%-Hürde. Zack, wäre es passiert, dann wäre die absolute Mehrheit da. Worauf ich hinaus will, ist eine Stimme für die FDP unter Umständen eine Stimme für die AfD, weil sie der AfD zur absoluten Mehrheit helfen? Müssten sie nicht eigentlich sagen, wir unterstützen jetzt oder wir treten gemeinsam mit SPD und Grünen an, um uns über die 5% zu hieven?
Genau diese Polarisierung des Wahlkampfes hatten wir auch 2021 schon. Also auch damals hat sich ja Haseloff wohl nur ganz dolle bitten lassen, nochmal anzutreten, um eben diese AfD zu verhindern. Und auch jetzt ist ja gerade eben nicht klar, was passiert mit Haseloff. Also will er es an Sven Schulze weitergeben? Weiß ich nicht, wie das ankommt.
Dann lassen Sie mich die Frage andersrum stellen.
Worauf ich...
Ja.
Nee, machen Sie.
Warum... Weil wir jetzt ernsthaft ja über eine absolute Mehrheit der AfD inzwischen reden und seit der Polarisierung vom letzten Mal hat die AfD nochmal deutlich zugelegt. Was macht die AfD in Sachsen-Anhalt, ich sag's jetzt mal, so sexy, dass sie kurz vor der absoluten Mehrheit steht, sie ja auch nicht durchdringen mit ihren Themen, um die AfD zu stoppen?
Ja, richtig. Was die AfD in Sachsen-Anhalt ganz stark macht und das versuchen wir auch immer mehr zu machen, ist natürlich nicht das alleinige Heilmittel, aber gerade das Thema Internetwahlkampf, Social Media ist bei der AfD ein weit verbreitetes Ding. Das ist natürlich, weil dort Bundesthemen und Landesthemen vermischt werden. Also da unterscheidet man nicht danach, wer jetzt für die Migrationsfragen zuständig sind oder wer meinetwegen sich um die örtliche Müllentsorgung kümmert. Es ist direkt immer ein übergeordnetes Thema, was dann eben auch verbindet. Und die AfD in Sachsen-Anhalt macht, glaube ich, schlicht und ergreifend das permanente Dagegensein so sexy. Und für mich ist klar, dass Dagegensein nicht genug ist. Also ich will den Leuten Lösungen anbieten und ich will mit den Leuten ins Gespräch kommen, ohne immer zu sagen, was alles schlecht ist, ohne immer zu sagen, dass ich prinzipiell nur dagegen bin. Eine Stimme für die FDP ist in meiner Wahrnehmung keine Stimme für die AfD. Im Gegenteil, am Ende geht es darum, wie man stabile Regierungsmehrheiten bilden kann und wenn es am Ende des Tages für eine schwarz-gelbe Regierung reicht, gerne, dann ist eine Stimme für die FDP garantiert nicht verschenkt, sondern hilft weiterhin dabei, das Land nach vorne zu bringen.
Aber wenn Sie Ihre ehemaligen Mitschüler nehmen, wenn Sie Kommilitonen an der Uni nehmen, wenn Sie Freunde nehmen, die Handwerker sind, in Ihrer Alterskohorte ist die AfD mit Abstand stärkste Kraft. Warum? Sind es nur die unterkomplexen Antworten, mit denen sich Jugendliche oder junge Menschen heute nicht mehr beschäftigen wollten? Aber mein Eindruck war jetzt vor 20 Jahren, als ich an ihrer Stelle, da stand jetzt auch nicht so, dass wir die unterkomplexen, also dass wir die komplexesten Antworten der Welt gesucht haben.
Stimmt, gebe ich Ihnen recht. Der Punkt ist, glaube ich, dass da große Zukunftsängste mitbestehen. Also wenn ich mir überlege, gut, jetzt bin ich nicht in der Lage, über meine Kinderplanung jetzt schon nachzudenken. Aber wenn ich mir überlege, in welche Welt ich ein Kind von mir bringen würde, da würde ich mir auch überlegen, warum machst du das? Oder kannst du es überhaupt stemmen? Was hat dein Kind für eine Zukunft? Also wir können Fragen von Rente nehmen, von sozialer Sicherheit. Wir können Fragen von Krieg und Frieden nehmen. Zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder Krieg auf europäischem Boden ganz nah. Wir merken es sofort, indem wir auch Flüchtlingsströme nach Deutschland wieder haben. Wir können auch das machen, der lokale Sportverein kann sich keinen neuen Trikotsatz kaufen, weil das Geld nicht da ist, weil dort verschiedene Sachen zusammenkommen, weil meinetwegen die Vereinsfinanzierung nicht gut genug ist, weil es nicht genügend Ehrenamtler gibt und so weiter und so fort. All das sind Sachen, die jungen Menschen eine massive Unsicherheit bescheren, die ich zu 100% nachvollziehen kann. Und wenn ich dann gesagt bekomme, also wenn dann dieses Feindbild entsteht, wenn dann gesagt wird, die Flüchtlinge sind dran schuld oder die Politikeliten in Magdeburg und Berlin sind dran schuld, dann zu sagen, ich wende mich dieser Partei zu, das ist, glaube ich, eine Sache, die verständlich ist. Und da kann man gerne auch oft auf die AfD schauen, man kann aber auch ganz einfach schauen, dass die Linke in Sachsen-Anhalt mit einem Mietenwahlkampf so viel Zuspruch bekommen hat zur Bundestagswahl. Mieten in Sachsen-Anhalt, also wenn ich mir überlege, die Durchschnittsmiete in Halle, kalt pro Quadratmeter 5,50, 6 Euro, in Merseburg noch niedriger, in Dessau massenhaft Wohnungsleerstand, die Altmark stirbt aus, weil dort keiner mehr hinziehen möchte, da ist Miete kein Thema. Aber auch da wieder große soziale Unsicherheit, Lohnnebenkosten, was passiert mit dem Ausbildungsplatz, habe ich eine wirtschaftliche Zukunft auch, das sind Sachen, bei denen sich in meiner Wahrnehmung junge Menschen immer mehr solche Parteien hinwenden. Und zu guter Letzt vielleicht auch ist es diese Dämonisierung. Also sowohl von links als auch von rechts, dass das permanente Gerede von dem Bösen der AfD und von dem Bösen der Linken, das ist, glaube ich, nicht zuträglich. Das mag stimmen, das würde ich jetzt auch nicht unbedingt anders sehen, aber ich glaube nicht, dass es hilft, dort Sachen zu verbieten, zu dämonisieren. Ich weiß nicht, wie Sie es damals gemacht haben, wenn Sie gesagt bekommen, das machst du jetzt aber garantiert nicht, dann war die Lust vielleicht darauf nochmal einen Zacken schärfer.
Aber was folgt daraus? Also wir haben eine, wenn Sie es so beschreiben, haben wir eine Generation, die, man kann sich auch die Ergebnisse wieder angucken, AfD und wenn Sie wollen, die Linke noch mit dazu rechnen, dann haben Sie zwei Drittel, die nicht mehr bei den Parteien der Mitte angekommen sind, von CDU, SPD, FDP und Grünen. Sind die denn weg? Also kriegen wir die denn nicht mehr? Oder vermutlich wird Ihre Antwort sein, sonst würden Sie das ja gar nicht machen, was Sie machen. Ich sehe noch eine Chance davon, mindestens die Hälfte wieder zurückzukriegen.
Sehe ich, absolut. Man muss durchaus sagen, ich habe mir in den letzten Wochen und Monaten auch die Frage gestellt, warum machst du das eigentlich? Also Politik ist ein wirklich großer Teil meines Lebens, der nicht immer vergnügungssteuerpflichtig ist. Auch gerade nicht in der FDP aktuell und auch gerade vielleicht mit Blick auf diese großen Zukunftsfragen nicht. Was auch mein Anspruch an die Bundesregierung ist, jetzt an die neue, ist, dass diese Fragen gelöst werden. Also Bärbel Baas fing jetzt an und hat als Heilmittel für das Rentenproblem gesagt, lass mal einfach mal alle einzahlen, dann löst sich das schon irgendwie. Das ist ein Vorschlag, der geistert immer wieder durch die Politik, aber ich glaube, der geht am Kern vorbei, nämlich, dass dieses umlagenfinanzierte Rentensystem nicht mehr haltbar ist. Wenn solche Fragen nicht glaubhaft gelöst werden, dann wird es immer schwieriger. Aber ich glaube, man hat auch in Berlin verstanden, auch in Sachsen-Anhalt, dass an solchen Fragen gearbeitet werden muss. Dass klar sein muss, dass wenn ich meinetwegen in der Altmark mich zum Koch ausbilden lassen möchte, dass es nicht zielführend ist, wenn die einzige Schule dann irgendwo im Harz rumdümpelt und man entweder permanent durchs Land guckt oder eben im Internat ist. Ich glaube, wir müssen dafür sorgen, dass sich junge Menschen mitgenommen fühlen und auch ernsthaft beteiligt werden. Ich war mal eine ganze Zeit lang Chef vom Landesschülerrat hier in Sachsen-Anhalt und habe dort ganz viel Scheinbeteiligung erlebt. Ganz viele Sachen, wo Politik sich diese jungen Leute rangeholt hat, die irgendwie so exotisch immer andere Meinungen haben und dann dort am besten auch noch unbequem auftreten. Die Zeit muss vorbei sein. Ansonsten sehe ich da auch ein bisschen pessimistisch in die Zukunft, was das angeht. Aber ich glaube, man schafft es.
Aber Sie wissen, welche böse Frage ich jetzt stellen muss. Gerade bei Ihrem Beispiel der Koch aus Gardelegen, der dann in den Harz in die Berufsschule fahren muss. Wenn ich auch eine Schule in der Altmark aufmache, kostet die wieder Geld. Dafür braucht der Staat Geld, um diese Schule zu finanzieren. Das können wir jetzt in ganz vielen Bereichen durchspielen. Wenn ich Sie aber richtig verstanden habe, senken wir ja schon wieder die Steuern in vielen Bereichen. Sie nicken. Wie lautet die Antwort?
Die Antwort lautet, es gibt darauf keine einfache Antwort. Und man muss da ganz klar unterscheiden. Also wir können jetzt natürlich das Thema der Entwicklungshilfe aufmachen. Der Entwicklungshilfe, die der Bund zahlt, um dann
Ja, aber das reicht ja nicht für ganz viele.
Genau, darauf will, also die liberale Antwort war lange Zeit, wir streichen massenhaft Staatsausgaben und dann geht das. Und ich glaube auch, dass das der richtige Weg ist. Also der Staat spart oder muss zuallererst bei sich selber sparen. Da geht es um die Bundesebene ganz oben begonnen. Da kann man aber auch hier nach Sachsen-Anhalt weiterhin gehen. Das Thema, was dann ja mit rumwabert, ist ja die Schuldenbremse an sich. Dass eben Länder und der Bund keine oder nur begrenzten Rahmenschulden aufnehmen dürfen. Das Problem daran ist, wenn man Geld für solche Sachen aufnimmt und Geld fehlt unweigerlich, was passiert damit? Damit wird jetzt nicht zwingend eine neue Schule gebaut, sondern damit gibt es dann entweder eine neue Sozialleistung oder irgendeine Sozialleistung wird aufgestockt. Also diese sogenannten konsumtiven Ausgaben, die steigen. Und die steigen seit Jahrzehnten. Und wir sehen es in Sachsen-Anhalt in meinen Augen nicht ganz nachvollziehbar. Haben wir jetzt schon wieder eine Corona-Notlage beschlossen, um da eben nochmal Geld oder Sonderkredite aufnehmen zu können. Ob wir das jetzt in voller Höhe machen, ist fraglich. Aber auch da ist so die Frage, was passiert mit diesem Geld? Also werden dadurch jetzt, wie es Friedrich Merz zum Beispiel versprochen hat, alle Brücken im Land saniert einigermaßen? Dann schieben wir das Problem 20 Jahre in die Zukunft. Dann sprechen wir uns in 20 Jahren wieder. Dann hat sich das vielleicht auch mit den Kindern geklärt. Aber dann sind die Brücken wieder marode oder die Straßen wieder marode. Also jetzt von heute auf morgen alles zu sanieren, bringt niemanden weiter. Und die Schule in der Altmark wäre ein richtiges Signal. Aber auch da wieder, bedeutet das, dass wir da auch junge Menschen brauchen, die dort hingehen. Und dass es auch junge Menschen gibt, die dort Koch werden wollen. Es hilft nicht nur, Geld zu haben. Man muss, glaube ich, sich auch ganz stark überlegen, wie dieses Geld eingesetzt wird. Und da ganz klar, nicht nur für konsumtive Ausgaben, nicht nur für Sachen, die nach 3 Wochen wieder verschwunden sind. Und die liberale Antwort darauf war lange Zeit, wie gesagt, wir senken einfach massenhaft Steuern und dann kommt das Geld schon irgendwie zurück. Karl Lagerfeld hat, glaube ich, mal gesagt, man muss das Geld zum Fenster rauswerfen, dass es zur Tür wieder reinkommt. Ich glaube, auch da müssen wir liberale Antworten auf Höhe der Zeit finden.
Was kann die Bundesführung daraus lernen, um das abzurunden? 2021 waren sie stärkste Kraft bei den jungen Menschen mit über 20%. Die sind alle weg. Da sind halt nur noch, Anja nennt es immer so gerne, die Kotzsacko-Träger aus dem Sauerland übrig geblieben, die schon immer bei der FDP waren, die schon in Nibelungentreue zur CDU gestanden haben, als es noch ging in den 90er Jahren, ohne jeden Inhalt. Was hat die FDP in den 3,5 Jahren, in denen sie in der Ampel regiert hat, so falsch gemacht, dass die jungen Leute regelrecht geflüchtet sind?
Ich glaube nicht nur, dass die FDP dort, also was glauben, man weiß es, dass ja nicht nur die FDP massenhaft an jungen Leuten verloren hat. Auch die Grünen sind ja bei ihren jungen Wählern deutlich eingebrochen.
Ja, aber die Grünen, wenn ich einmal dazwischen darf, worauf ich hinaus will, ist, die Grünen sind sich im Kern ihrer Politik aber treu geblieben. Sie haben ihre Politik verengt auf eine Schuldenbremse, auf weniger Geld ausgeben. Die liberale Idee im Kern haben sie gar nicht mehr nach vorne gestellt, wie sie es 21 gemacht haben.
Ja, das stimmt. Die liberale Idee 2021 war natürlich auch eine junge, mit Aufbruch, mit Lebensmut und mit Optimismus behaftete Partei, die wir auch gerade jetzt in diesem Bundestagswahlkampf vollkommen beiseite gestellt haben. Also sich zu verengen auf ein Wutthema Migration, auf das Thema Wirtschaft, wo man mit der Union versucht zu kuscheln und vielleicht noch 1-2 weitere Themen, die man gerade so anreißt, funktioniert halt nicht.
Danke an Moritz Eichelmann, Vorsitzender der Jungliberalen in Sachsen-Anhalt und an Anja Meyer, die Chefreporterin des Fokus-Magazins. Und zum Schluss noch ein kleiner Hinweis auf einen Podcast der geschätzten Kollegen, der so wohl einzigartig ist.
ARD. Wir sind ja wirklich gern gut informiert.
Ja, aber wir sind halt selten einer Meinung.
Und deswegen müssen wir auch dauernd miteinander diskutieren über eigentlich alles. Seit 30 Jahren geht das jetzt schon so.
So lange sind wir nämlich schon befreundet und fast so lange machen wir schon irgendwas mit Reden und Radio.
Und das machen wir jetzt auch jede Woche in unserem neuen Podcast 7 Tage wach von rbb24. Wir sind Hendrik Schröder
und Christoph Schrag und wir reden in 7 Tage wach über die wichtigsten Themen und Nachrichten der letzten 7 Tage.
Dazu lesen, hören und sehen wir alles, was wir zu den wichtigsten Themen in die Finger kriegen und präsentieren euch die Ergebnisse am Wochenende in schlanken und spannenden 30 Minuten.
Ja, und wie wir uns kennen, wird es auch da wieder zu Diskussionen kommen, denn wir finden uns mindestens auf 2 verschiedenen Seiten derselben Nachricht wieder.
So richtig einig werden wir uns zwar ungefähr nie, aber wir haben über die Jahre gemerkt, wir entdecken beim Diskutieren eigentlich immer wieder was Neues. Und ihr ja bestimmt auch.
7 Tage wach, die Woche mit Schrag und Schröder, jeden Freitag ab nachmittags in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
Wahlkreis Ost, unseren Podcast schon kommende Woche wieder, ausnahmsweise mal werbefrei in der App der ARD Audiothek und überall sonst, wo ihr eure Podcasts runterladet.
Wahlkreis Ost, der Politik-Podcast aus Leipzig.